Guten Morgen. Ja, wir haben zum Schluss gesungen, Mein Vater. Und das Thema meiner Adventspredigt ist das Geschenk an dich von Papa. Ja, absolut. Ich kann dich sehen und das reicht mir. Ja, das ist ja... Hat ja Hintergrundbeleuchtung. Das ist ja alles in Ordnung. Ihr habt so einen schönen Weihnachtsbaum hier. Aber da fehlt was. Die Geschenke darunter. Ja, wie soll ich jetzt über das Geschenk von Papa im Himmel sprechen, wenn die Geschenke fehlen? Nein. Nein, ihr habt das ganz genau schon vorausgesagt. Ihr wisst ja, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt, ne? Wisst ihr? Nee? Naja, der Stallbesitzer hat Beherbergungsverbot. Die Hirten sind in Kurzarbeit. Die heiligen drei Könige haben Einreiseverbot. Geschenke gibt's auch keine, weil der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren gegen die zwei Haushaltsregeln verstößt. Ja, und Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, der sollte sich mal schleunigst testen lassen und in Quarantäne gehen. Also, Weihnachten fällt aus. Nein! Gott wollte uns Christus schenken. Und er schenkt ihn uns, ob wir Corona-Zeiten haben oder keine Corona-Zeiten. Er wollte, dass es in unseren Herzen warm wird. Egal wie viel Minusgrade wir draußen haben, wir haben es ja hier eh noch warm. Er möchte, dass wir uns in seiner Gegenwart lösen können von all unseren menschlichen Beschränkungen, von all unserem Leid. Deswegen, Weihnachten fällt nicht aus. Okay? Christus ist Gottes Geschenk an uns. Ist Gottes Geschenk an dich, an dich, an dich, an dich, an dich und sogar an mich. Halleluja, bin nicht vergessen. Ich möchte am Anfang uns mal einige Bibelstellen hintereinander vorlesen. Denn das Wort Gottes, es ist auch ein Geschenk von Gott an uns, oder? Johannes 1, Vers 14, ich lese alle Bibelstellen aus der Hoffnung für alle. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Gottes Geschenk. In Philipper 2, Vers 6 bis 7 lesen wir, obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf. Er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und ward in allem ein Mensch wie wir. Auch das ist ein Geschenk. Dass jemand sich so klein macht, vom Thron in die Krippe kommt, von der Herrlichkeit in Staub des Stalles. In Jesaja 61 lese ich uns die Verse 1 und 2. Da wird von Jesus gesprochen. Und interessanterweise sind es ja die Worte, die er zum ersten Mal öffentlich dann auch in einer Synagoge vorliest. Der Geist des Herrn, heißt es da, ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Also, welch ein Glaube, wenn Jesus diese Schriftrolle nimmt, auftut und das vorliest. Dann spricht er weiter, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu verbringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Was für ein mächtiges Wort. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsworte. Ich habe so 2, 3 und das ist eins davon. Hebräer 4, Vers 16. Er, Jesus, tritt für uns ein. Für dich, für mich, für uns alle. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und dann Johannes 6, die Verse 68 und 69 als letzte Bibelstelle. Gott fragt, wollt ihr mich auch verlassen? Und Simon Petrus antwortet ihm, Herr, wohin, zu wem sollen wir denn gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ich glaube, dass wir alle das Wesen Gottes nur erahnen können. Schaut mal, als Gott diese Erde geschaffen hat, mit Jesus zusammen, da hat er alles bis aufs Feinste vorbereitet. Und dann hat er in all diese Vorbereitung uns Menschen reingesetzt. Gott ist nicht so einer, der sagt, so, da bist du Mensch, jetzt schau mal, wie du fertig wirst. Mal Ärmeln hoch und tu mal was. Nee, Gott hat alles geschaffen. Du magst vielleicht Blaukraut, hat er geschaffen für dich. Der andere mag lieber Birnen, waren bereits da. Alles! Du liebst Rosen, gab's. Der andere liebt Narzissen, waren da. Hey, stell dir vor, was du willst. Alles war da für uns. Und als Gott, der Vater Jesus Christus sandte, hat auch er alles sorgfältig vorbereitet. Er hat sogar die Menschen ausgewählt, die es für die Ankunft Jesus gebraucht hat. Schauen wir uns mal an. Da war Maria, die Mutter Jesus. Laut dem Jakobusevangelium, das ist eine der frühkirchlichen Schriften, die aber nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden ist, aber gerade in der frühen Christenheit sehr, sehr weit verbreitet war und auch in vielen Sprachen schon übersetzt war. Also laut diesem Jakobus-Evangelium war Maria gerade 12 Jahre alt, als sie mit Josef verlobt wurde. Können wir uns in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen. Aber in der damaligen Gesellschaft war es so, dass man geheiratet hat, wenn die Zeit der Pubertät vorbei war. Also, da passt das wieder rein. Und Jakobus schreibt uns in diesem Brief, dass sie wohl 16 Jahre alt war, als Jesus geboren worden ist. Auch sehr, sehr jung. Aber trotzdem waren da 4 Jahre dazwischen. Und für ein pubertierendes Mädchen, sagt mir einer, was er will, ist 4 Jahre eine lange Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ab und zu in der Synagoge saß und zugehört hat, wie da vorne einer über die Stammväter gesprochen hat und gesprochen hat, dass Jakob 14 Jahre gewartet hat auf seine Rahel. Und sie hat gedacht, na, ich hoffe nicht, dass ich 14 Jahre warten muss. Aber jede Woche war etwas an Warten angesagt. Das ist heute nicht leichter als damals. Aber Gott sah in Maria etwas. Und deswegen wurde sie ausgewählt. Er sah in Maria Treue. An keinster Stelle wird uns berichtet, dass Maria aus einem angesehenen Haus kam. Bei dem Josef, ja, da kann man später sehen, da war ein Stammbaum bis zu David und so zurück, ja. Aber von der Maria, also auch so, was man so außerhalb der Bibel über sie liest, da ist nichts Besonderes dran. Ja, warum wurde sie ausgewählt? Gott sucht Menschen, ganz einfache Leute, so wie dich und mich, die ganz genau tun, was er befiehlt. Ich wiederhole das mal. Gott sucht Menschen, einfache Leute, so wie dich und mich, die ganz genau tun, was er befiehlt. Und da spielt's keine Rolle, welcher Herkunft jemand ist oder wie begabt er ist. Er sucht diesen Gehorsam, diese Treue. Maria hatte nichts als das Wort Gottes und das sagt, sei treu und warte. Maria hat das getan. Ich denke, es war in der damaligen Zeit nicht viel anders wie heute, dass nicht so viele Leute in diesem Bereich auch auf das Wort Gottes vertraut haben. Was du hast, was ich habe, das mag nicht viel sein. Vielleicht ist es nur dieses kleine Stück Treue, das du hast. Dieses kleine Stück Gehorsam an Gottes Wort, das du hast. Aber wenn du das Kleine, das du hast, abgibst zur Berührung in die mächtige Hand des Herrn, dann sollst du mal sehen, was da Großes draus geschehen kann. Wisst ihr, so wie der kleine Junge, der gab Jesus alles hin. Bisschen Brot, wenig Fisch. Aber als er es abgab in die mächtige Hand Gottes zur Berührung, sind 5000 Leute satt geworden. Als Maria ihren kleinen Glauben, ihr wenige Treue, das, was sie hatte, abgegeben hat in die Hand Gottes, ist Jesus draus geworden. Gott bereitet alles vor. Er hat dieses junge Mädchen gesehen. Das war nicht viel, das sie geben konnte. Aber es ist Mächtiges draus geworden. Junges Mädchen gibt einfach alles. Da war Josef, ihr Partner. Wie viel Scheidungen, wie viel Trennungen gibt es in unserer Gesellschaft, weil man denkt, der Partner ist einem untreu geworden. Wieder sind wir bei Treue. Puff, weg, auseinander. Der Josef hat doch mit Sicherheit dieselbe Wartezeit durchlebt wie die Maria. Aber auch er hat gewartet. Und dann merkt er, mein Mädel ist schwanger. Da pfeift mir doch einer einen Storch. Das habe ich 4 Jahre gewartet und was ist nun? Aber Josef hat sich entschieden, ich vertraue Gott. Der war keiner, der sich davon stiehlt. Weglaufen und sich nicht kümmern, ist heute groß in Mode. Denn schließlich und endlich geht's ja um Selbstbestimmung und ich muss ja vom Leben was haben, ne? Ich muss ja auf meine Kosten kommen. Der Josef ist nicht weggelaufen und deswegen schickt Gott auch ihm einen Engel. Eine der Wünsche, die ich an Gott noch hätte, ist, dass ich mal einen Engel geschickt kriege. Das wäre so schön. Es ist nicht notwendig. Ich werde auch weiter an Gott glauben, aber es wäre so ein Herzenswunsch mal von mir. Ja. So, und dem Josef, den schickte ein Mensch, ein Engel, weil er Gott vertraut hat, dass da doch was ist, weil er nicht weggelaufen ist. Er hat mit Sicherheit gelitten. Gott hat sein Leiden erhört. Und dann handelt er. Wisst ihr, auch da ist der Josef so ein Geschenk. Er zeigt uns, wie das ist. Wenn wir hören, sollen wir handeln. Der Jakobus sagt, seid doch bitte schön nicht nur Hörer des Wortes, sondern setzt das, was ihr hört, auch um. Und der Josef hat es umgesetzt. An dem Abend, als er sich davonschleichen wollte, kommt der Engel und sagt, hey Josef, jetzt warst du 3 Tage am Überlegen und hast auf mich vertraut. Und nun hat der Zweifel fast gesiegt. Aber jetzt komme ich und ich will dir sagen, hey, brauchst nicht zweifeln. Maria war dir nicht untreu. Und dann nimmt der Josef die Maria zu sich. Und es steht sogar, er hat weiter gewartet. Welch ein Glaube. Und es sind die zwei unterwegs. Zwei frisch Verliebte auf dem Esel. Denn dann kam es dazu, dass der Kaiser in Rom gesagt hat, jetzt will ich mal wissen, wie viele Leute mir eigentlich unterstehen. Wir wollen die mal alle zählen. Ach, ich kann mich noch erinnern, als in Deutschland vor vielen Jahren die erste Volkszählung war, wie alle auf die Barrikaden gegangen sind und so weiter. Heute interessiert das keinen Menschen mehr, interessanterweise. Aber damals sind die dann unterwegs gewesen. Und beide wussten nicht um ihre Zukunft. Aber dann hat Maria da in dem Stall den Erlöser geboren, der das Geschenk Gottes an uns ist, der das Geschenk Gottes an sein Volk war. Er sollte sein Volk erretten aus der Hand der Feinde. Und damit waren nicht die Römer gemeint, sondern da waren all jene Götzen gemeint, denen sie über die ganzen Jahrhunderte nachgefolgt sind. Ihr müsst euch vorstellen, bevor Jesus kam, war es so schlimm in Israel, dass Gott 400 Jahre lang geschwiegen hat. Keine prophetische Rede. Nichts. 400 Jahre lang. Und dann kam Jesus. Er hat ihn uns gesandt. Er hat ihm sein Volk gesandt, dass es Gott einfach mal wieder ohne Furcht in Heiligkeit, in Gerechtigkeit dienen kann. Und er kam, um auch für uns Heiden das Licht der Offenbarung zu sein, damit auch wir erkennen, wer unser Papa im Himmel ist und dass auch wir erkennen, dass wir sein Volk sind. Und Jesus, er wurde in so bescheidenen Verhältnissen geboren. Was hätte es denn gebracht, wenn er in Königswürde erschienen wäre? Dann hätten sich einige wenige mit ihm identifiziert. Aber weil er Mensch geworden ist in aller Menschlichkeit, weil er in Schmutz reingekommen ist, den wir so gut kennen, ich zumindest, kann ich mich doch mit ihm identifizieren und sagen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Was hat er aufgegeben, um uns zu dienen? Das war seine Berufung, Diener zu sein. Es war seine Berufung zu kommen, damit wir das erreichen können, was wir nie sonst hätten erreichen können. Nämlich die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Papa im Himmel, die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Gott sehnte sich nämlich danach, nicht nur mit uns zu leben, er sehnte sich danach, in uns zu leben. Welch ein Unterschied. Jesus kam für diejenigen, die wussten, dass sie Gott brauchten. Da waren noch so viele Begleitumstände. Ich habe erzählt, 400 Jahre keine Prophetie. Da war der Zacharias. Der war Priester. Ja, von Priestern geht man davon aus, sie führen ein gutes, geheiligtes Leben. Aber die Bibel zeigt uns auf, hey, auch so ein Mann Gottes hat Probleme. Der war mit seiner Elisabeth verheiratet und die zwei haben sich nichts mehr gewünscht wie ein Kind. Die Bibel sagt uns, der Zacharias war oft vor Gott deswegen und nichts passierte. Ich glaube, die zwei haben den einen oder anderen Tag ziemlich gejammert und Gott auch ziemlich in Frage gestellt. Aber hoch mal, warum hat Gott das so aufgehalten? Die Elisabeth ist dann ja schwanger geworden. Der Zacharias hat auch einen Engel gekriegt. Und er glaubt dem nicht. Vielleicht hat er die ganzen Jahre an Abraham gedacht und dachte, Mensch Gott, wenn du dem Abraham einen Sohn erwächst, warum nicht mir? Aber irgendwann ist sein Glaube schwächer und schwächer geworden und schwächer und schwächer geworden. Und so wie die Sarah gelacht hat, als damals auch ein Engel zu ihr kam und gesagt hat, du wirst schwanger werden, sie nicht geglaubt hat, hat auch der Zacharias nicht geglaubt. Und der Engel sagt zu ihm, du kriegst sogar einen Beweis, wegen deinem Unglauben wirst du nicht mehr sprechen können. Der war stumm. Aber es war Gott sei Dank die Einschränkung, bis der Sohn geboren wurde. Aber warum hat Gott das aufgehalten? Wenn sie doch später schwanger geworden ist. Weil Gott einen Plan mit Jesus hatte und dazu brauchte es den Johannes, das Kind von Zacharias und von Elisabeth. Denn der Johannes sollte der angekündigte Bote sein, der vor Gott herging. Der die Herzen des Volkes schon mal zur Buße leitet, umleitet und der immer wieder auf Jesus hingewiesen hat. Seht, das ist das Lamm Gottes, hat er gesagt. Seht, das ist der, wo ich nicht mal würdig bin, ihm die Schuhe zu binden. All diese Dinge, die auf Jesus hingezeigt haben. Und das war genau der Augenblick. Ihr seht, Gott vergisst nichts. Und wenn du heute hier bist und sagst, warum hat Gott mich vergessen? Warum das schon wieder? Warum hat Gott unsere Gemeinde vergessen? Warum? Lass dir heute Morgen sagen, das Geschenk Gottes an dich ist sein geliebter Sohn Jesus Christus. Und weil er gekommen ist, darfst du sicher sein, er hat dich nicht vergessen. Denn alles ist erfüllt in Jesus Christus. Dann war der Simeon. Der Simeon hat von Gott was gehört. Hey, Simeon, du dienst mir treu. Ich will dir was sagen. Ich will dir eine Prophezeiung geben. Glauben wir heute noch an Prophezeiungen? Wie schwach sind sie geworden in unseren Gemeinden? Wie wenig hören wir? Der Simeon kriegt eine Prophezeiung. Du wirst nicht sterben, bevor der Messias kommt. Und zur Prophezeiung gehört die Offenbarung. Und als er diesen kleinen Wurm, dieses Jesus-Kindlein, sieht und in die Arme nimmt, dann weiß er, das ist der Messias. Wenn wir Jesus betrachten,
Können wir ihn als Messias erkennen?
Für viele war es ein guter Mensch oder ein Religionsstifter oder eine Person, der man sowieso nicht nachfolgen muss oder sonst was. Aber wenn schon, dann ist die Frage, ist er der Messias? Und der Simeon merkt, es ist der Messias. Und dann geht die Prophezeiung weiter, dann prophezeit er über Jesus. Der Erste, der ihn berührt und einen Segen ausspricht. An der Stelle habe ich mich gefragt, wie oft halten wir Segen zurück? Wir erkennen etwas. Aber wir handeln nicht. Wir erkennen, eigentlich ist der oder der Mensch eine gute Person und wir segnen ihn nicht. Oder wir erkennen, der oder jenige bräuchte mehr von Gottes Liebe und wir segnen ihn nicht. Die Guten zu segnen fällt uns ja noch leicht. Aber Jesus sagt an einer Stelle, segnet die euch fluchen. Wo? Wie sollen wir das denn tun? Hier war einer, der ewig gewartet hat und der dann ein Segen ausspricht auf Jesus. Und Gott sieht das und Gott verstärkt das. Da war eine 84-jährige Witwe, die Anna oder Hanna, je nachdem, wie du das aussprichst. 84 Jahre, war nur 7 Jahre verheiratet, ist dann Witwe geworden. Warum sagt uns die Bibel gar nicht? Das heißt, die war ihr halbes Leben lang, wenn wir denken, wie jung die geheiratet haben, siehe Maria, war die vielleicht 75 Jahre lang oder 70 Jahre lang Witwe. Und war ständig im Tempel. Paulus sagt an einer Stelle, ihr lieben Witwen, passt mal auf, dass ihr euch nicht aufbläht. Damit meint er, dass sich nicht immer alles nur um euch dreht. Er sagt, es soll sich um Christus drehen. Und diese Hanna war im Tempel, weil in ihrem Leben es sich um Christus gedreht hat. Und deswegen ist auch sie eine in dieser Folge. So wie alle anderen, wie Johannes, wie Zacharias, wie Simeon. Und auch sie kommt, als sie merkt, dass der Simeon da ein Kind am Arm hat und segnet, kommt hin und spricht ebenfalls einen Segen, der uns leider nicht überliefert ist, aus. Segen. Wisst ihr, Jesus kam für diejenigen, die von sich aus wissen, ich brauche Gott. Aber die oft keine Anleitung haben zu den Armen, zu den Ausgestoßenen, zu den Einsamen, zu den Zerbrochenen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem ziemlich ausgestoßenen Bettler in einer der Großstädte Amerikas, der schon in seinen ersten 14 Lebensjahre 10 Pflegefamilien durchgegangen ist. Was das mit dem Kind macht, können wir uns gar nicht vorstellen. Alle 2 Jahre, jedes Jahr in so einer anderen Familie und oft ausgenutzt, vielleicht nur wegen des Geldes aufgenommen, auf die Seite gestoßen, war rebellisch und alles. Und irgendwann landet er mit 14 Jahren auf der Straße, schlägt sich auf der Straße mehr oder weniger durch und findet aus einer Bibel herausgerissene Seite, wovon Jesus berichtet wird. Und fängt aufgrund dieser Seite an Jesus zu glauben. Ach Gott, geht wunderbare Wege, wa? Einen anderen Mann kenne ich, der hat im Zug, hat er die Abteile geputzt und findet in einem Aschenbecher ein Traktat, setzt sich während seiner Arbeitszeit hin und ist so fasziniert von dem Traktat, dass er während seiner Arbeitszeit Jesus sein Leben übergibt, ist heute Pastor. Mein Freund Rabbi Balu. Aber dieser Mann dort, dieser Obdachlose, er bekehrt sich und er fragt, woher kommt dieses Blatt? Und er entdeckt, dass es aus der Bibel kommt. Und das, was er sich erbettelt oder manchmal mit kleinen Gelegenheitsarbeiten dazu verdient, das bringt ihm dazu, Bibeln zu kaufen und sie an andere Obdachlose zu verschenken. Hey, hör zu, Jesus ist gekommen zu denen, die wussten, dass sie Hilfe brauchen. Jesus ist zu den Bedürftigen, zu den Zerbrochenen, zu den Notleidenden, zu den Einsamen gekommen. Und er kam mit einer Botschaft für die Wohlhabenden, die weltlich Gesinnten, die Selbstzufriedenen. Er kam, um die Ketten der Gesetzlichkeit zu sprengen. Ordne dich selbst ein. Er kam als Mensch, menschlich, schwach, verführbar durch Versuchungen wie jeder andere Mensch. Doch weil der Heilige Geist Gottes uneingeschränkt in ihm wirken durfte, lebte er ein Leben ohne Sünde. Und dann stelle ich mich vor den Spiegel und sage, wow, ich glaube doch auch an den Heiligen Geist. Ich habe ihn sogar empfangen, als ich 4 Jahre alt war. Und wie selten lebe ich uneingeschränkt mit ihm, mit Jesus. Heute sagt Gott dir und heute sagt Gott mir, mein liebes Kind, während du oft nur die Ereignisse im Leben und im Dienst meines Sohnes betrachtest, möchte ich dir zeigen, wie sehr du an allem, was er tat, teilhast. Das will Gott uns heute zeigen. Und er sagt dir weiter, er hat für dich gelebt. Was er gesagt hat, war bestimmt deinem Herzen Einsicht zu geben. Die Ereignisse seines Lebens haben für dein Leben lebensverändernde Bedeutung. Seine Worte bringen dir Leben. Seine Worte bringen dir Freiheit. Seine Worte bringen dir Heilung. Allem, was er gesagt hat, kannst du uneingeschränkt vertrauen. Du kannst die Siege, die er errungen hat, für dich in Anspruch nehmen. Das ist mein Geschenk, sagt Gott dir heute Morgen, für dich. Und das ist meine Absicht, sagt Gott heute Morgen, für dich. Es ist mein Geschenk an dich und es ist mein Geschenk an alle Kinder. Ich möchte nicht, sagt Gott, dass dieses Geschenk verschwendet wird. Lass uns unsere Herzen öffnen, lass uns begreifen, lass uns empfangen das Großartige, das Jesus für uns auf diese Erde gebracht hat. Und zum Abschluss sagt er, siehe mein Kind, siehst du nicht, dass ich dich erwählt habe, mein Kind zu sein. Nun lass uns diesen alten Schatz, dieses alte Geschenk mal wieder aus der Versenkung hervorrufen und Gott preisen, dass er uns so beschenkt. Das ist das größte Geschenk zu Weihnachten. Und das ist die Botschaft für heute, für uns. Amen.